Wir wollen beginnen. Wollen wir aufstehen zum Gebet? Himmlischer Vater, danke für die Geschichte und dass du in der Geschichte selber deine Geschichte hinterlassen hast. Danke auch für die Geschichte von Simson und dass wir so viel lernen können daraus. Wir beten, dass du uns heute hilfst, wenn wir das betrachten. Amen. Wir wollen uns setzen. Ich habe vor 2 Wochen begonnen mit Simson. Einiges möchte ich als Wiederholung jetzt noch sagen und ein bisschen auch weiterführen. Wir sind in Richter Kapitel 14 am Anfang. Richter Kapitel 14. Und es geht um die Philister. Die Feinde Israels sind ja ganz verschiedene gewesen. Die Moabiter waren genusssüchtige, hochmütige Leute. Die Kanaaniter waren verderbt in ihrem Denken, sagt uns die Bibel. Die Midianiter waren habsüchtig und streitsüchtig. Die Ammoniter waren auch streitsüchtig. Aber die Philister, die waren unbeschnitten. Unbeschnitten. Natürlich waren die anderen auch unbeschnitten. Das heißt, das wissen wir gar nicht, denn manche Völker haben ja auch die Beschneidung betrieben. Aber für Israel war die Beschneidung was Besonderes. Für Israel war die Beschneidung ein Siegel des Glaubens von Abraham. Ein Siegel, dass Gott Nachkommen schenken wird, dem Abraham. Die Bibel sagt uns, dass die Beschneidung ein Siegel der Glaubensgerechtigkeit ist, Römer Kapitel 4. Das Fleisch muss weg, symbolisch hier natürlich vollzogen. Also das Fleisch ist das eigene Kraft und eigene Weisheit. Und wir sollen Menschen des Glaubens sein, nicht aus dem Fleisch heraus leben. Menschen, die glauben an einen Gott, der aus dem Toten Leben schaffen kann. Das ist der Sinn der Beschneidung. Nun, die Philister waren also unbeschnittene Leute. Das heißt, sie haben keine lebendige Glaubenserfahrung mit Gott. Und sie sind, das heißt nicht, dass sie religiös und nicht religiös waren. Sie waren sogar sehr, sehr religiös, die Philister. Aber sie lebten außerhalb des Bundes Gottes. Und sie glaubten an ihre Götzen. Und sie glaubten vor allem an ihre eigene Weisheit und an ihre eigene Kraft. Diese unbeschnittenen Philister waren also ins Land Palästina gekommen. Palästina heißt ja Philisterland, hat den Namen davon bekommen. Und haben das Land mehr und mehr durchdrungen, so langsam immer mehr. Das ist eine große Gefahr, denn das Ziel war, dass alle einfach dann plötzlich philisterisch denken und philisterlich leben. Und das ist auch hier haben wir auch eine sehr wichtige Anwendung für uns, denn die Philister, die sind nicht altmodisch, die gibt es heute auch noch, die sind sogar sehr, sehr weit verbreitet, aber in einer anderen Form. Die Unbeschnittenen, es ist nämlich das weltliche Wesen, das fleischliche Wesen, das religiöse fleischliche Wesen, ich werde dann auch ein bisschen noch davon reden. Jedenfalls, das Ziel ist, dass von den Philistern war das, dass man mit der Zeit nicht mehr einen Unterschied merkt zwischen wer zum Volk Gottes gehört und wer zu den Philistern gehört. Es soll alles so ähnlich philisterlich sein. Oder? Kein Unterschied, gleich machen, alles gleich machen. Und das ist ja heute auch das, wo wir kämpfen, denn es ist ja heute auch so, dass sich schleichend die Welt breit macht und mit der Zeit wird die Kirche, die Gemeinde wird immer weltlicher und die Welt wird immer kirchlicher. Und dann ist es so eine Mischung und dann weiß man nicht mehr, wer gehört eigentlich zum Volk Gottes und wer nicht mehr. Wer ist wiedergeboren und wer nicht. In der zweiten Generation von Christen ist das natürlich oft eine Gefahr. Die erste Generation ist, da ist noch ein klarer Unterschied, klarer Bruch mit der Welt. Und dann kommt die zweite Generation und man wächst irgendwie einfach hinein. Das ist die Gefahr. Nun, zur Beschneidung möchte ich noch was sagen aus Jeremia, bevor wir Richter lesen. Jeremia, Kapitel 9, Vers 22. Jeremia 9, Vers 22. So spricht der Herr. Jeremia 9, 22. So spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu kennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde, denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich alle an der Vorhaut Beschnittenen heimsuchen. Die äußerliche Beschneidung hilft also dann auch nichts mehr. Da werde ich alle an der Vorhaut Beschnittenen heimsuchen. Ägypten und Juda und Edom und die Söhne Ammon und Moab und alle mit geschorenen Haarrändern, die in der Wüste wohnen. Denn alle Völker sind unbeschnitten und das ganze Haus Israel hat ein unbeschnittenes Herz. Also hier sagt uns Gott, dass die Beschneidung von Israel dann auch nichts nützt, wenn man sich nicht an den Gott Israels hält. Wenn es nur noch eine äußere Form ist, dann hilft auch die Beschneidung nichts. Und Paulus hat ja gesagt in Philipper 3, das ist dann die neutestamentliche Seite von dem Vers, Philipper 3, Vers 2, seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Das heißt, die Juden, die die Beschneidung übten, wie nennt er hier die Zerschneidung? Denn wir sind die wahre Beschneidung, die wir im Geiste Gott dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch uns verlassen. Wir verlassen uns nicht auf das Fleisch. Obwohl ich auch Vertrauen auf das Fleisch haben könnte. Wenn irgendeiner meint, auf das Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Und dann erzählt er auf was er alles vertrauen könnte. Also nicht auf das Fleisch sich verlassen. Das ist eigentlich die Quintessenz, die Summe von allem, von dieser Beschneidungslehre. Die Beschneidung lehrt uns, dass wir nicht auf das Fleisch vertrauen sollen, nicht auf das Fleisch uns verlassen sollen. Auf das Fleischliche, das heißt auf das Ego, auf das eigene Ich, auf die eigenen Errungenschaften, auf die eigenen Anstrengungen, auf die eigene Weisheit und auf die eigene Kraft. Die Philister, die waren ja sehr, sehr stark da, im Vertrauen auf das Fleisch. Und die Israeliten, da gab es eine Begebenheit in 1. Samuel, die muss ich auch noch einfügen, und wir kommen schon noch zur Richterserie. Aber das ist auch noch wichtig, weil es so prägnant ist von den Israeliten. Die Israeliten haben einmal gegen die Philister gekämpft. Und da haben die Israeliten sich gedacht, weißt du was, wir nehmen die Bundeslade mit in den Kampf. Wir nehmen die Bundeslade mit, das ist das äußere Zeichen Gottes, dass die Gegenwart Gottes wird dargestellt durch die Bundeslade. 1. Samuel 4 steht das. Da zogen sie hinauf bei Eben-Ezer gegen die Philister. Die Philister lagerten sich zu Afek und die Philister stellten sich Israel gegenüber auf und der Kampf breitete sich aus. Und Israel wurde von den Philistern geschlagen und sie erschlugen in den Schlachtreihen auf dem Feld etwa 4000 Mann. Und als das Volk ins Lager zurückkam, sagten die Ältesten von Israel, warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns von Silo die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen, dass sie in unsere Mitte komme. Da steht in manchen Bibeln, dass er in unsere Mitte komme. Nein, sie meinten sie. Das Hebräische kann hier ganz genauso sie heißen. Dass sie in unsere Mitte komme und uns aus der Hand unserer Feinde rette. Die Bundeslade, das ist es. Die muss mit und auf die verlassen wir uns. Da sandte das Volk nach Silo und man brachte von dort die Lade des Bundes des Herrn, der Heerscharen, der über den Cherubim thront. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas waren dort bei der Bundeslade Gottes. Und es geschah, als die Lade des Bundes des Herrn ins Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit gewaltigem Jauchzen, dass die Erde erdröhnte. Also jetzt freuen sie sich. Die Bundeslade zieht mit uns in den Kampf. Jetzt geht alles gut. Sie verlassen sich auf die Bundeslade. Und die Philister hörten das laute Jauchzen und riefen, was ist das für ein gewaltiges Jauchzen im Lager der Hebräer? Und sie erkannten, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen war. Da fürchteten sich die Philister und sagten, Gott ist ins Lager gekommen. Wehe uns, wer wird uns aus der Hand dieses mächtigen Gottes erretten? Das sind die Götter, die die Ägypter mit allerlei Plagen in der Wüste schlugen. Seid tapfer und seid Männer, ihr Philister, damit ihr nicht den Hebräern dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Da kämpften die Philister. Und Israel wurde geschlagen, sodass sie flohen, jeder in sein Zelt. Und die Niederlage war sehr groß. Und es fielen von Israel 30.000 Mann zu Fuß. Und die Lade Gottes wurde weggenommen. Die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinchas, kamen um. Vers 18. Und als das dann der Vater von denen hört, das wird ein Bote kommt dorthin, Vers 17, auch hat es eine große Niederlage im Volk gegeben und auch deine beiden Söhne Hophni und Pinchas sind tot und die Lade Gottes ist weggenommen worden. Und es geschah, als er, der Eli, die Lade Gottes, also der Bote, die Lade Gottes erwähnte, fiel Eli rücklings vom Stuhl an der Tür und brach sich das Genick. Und dann heißt es in Vers 21, und sie nannten den, da war eine Frau, die hat noch ein Kind geboren, sie nannten den Jungen Ichabod. Das heißt Nicht-Herrlichkeit. Um damit auszudrücken, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil die Lade Gottes weggenommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Darum sagte sie, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Also da haben die Philister die Bundeslade dann ihnen weggenommen. Israel hat auf die Bundeslade vertraut, statt auf Gott zu vertrauen. Und dann heißt es in Kapitel 5, aber weil ja die Bundeslade ein Symbol für Gott war, hat Gott jetzt etwas getan, um seinen eigenen Ruf nicht zu schädigen. Jetzt stand ja der Ruf Gottes auf dem Spiel. Und die Philister nehmen also die Bundeslade und bringen sie ins Haus Dagons, ihres Götzen. Der philistische Gott, das ist ein Fischgott. Ja? Und ich weiß nicht, wie der auf einer Statue dargestellt war. Jedenfalls war da die Statue von Dagon. Und da haben sie diese Bundeslade dort hingestellt und am nächsten Morgen, da kommen sie und dann liegt der Fischgott Dagon auf seinem Angesicht vor der Bundeslade am Boden. Und was soll man machen, wenn dein Gott am Boden liegt? Was machst du dann? Einfach ihm wieder helfen, wieder aufstellen. Da haben sie den Gott wieder aufgestellt. Und am nächsten Tag kommen sie wieder hin, da liegt der Gott, der Philister, wieder am Boden vor der Bundeslade, aber diesmal ist ihm der Kopf abgebrochen und die Arme, irgendwelche Arme hat er auch noch gehabt, das ist ihm auch abgebrochen. Und was sollst du machen, wenn dein Gott den Kopf verliert? Am besten wieder ankleben. Oder? Weil wenn das mit deinem eigenen Hirn und mit deinen eigenen Händen klebst du den Gott den Kopf wieder an. Das ist typisch für die Religion der Philister, oder? Sie vertrauen da auf eigene Kraft und auf eigene Weisheit. Und der größte Philister, den es gegeben hat, das war ein Mann mit riesengroßem Kopf und mit großem Helm. Aber was machst du, wenn da ein kleiner Stein durch das Hirn von so einem Mann geht? Oder? Goliath, der größte Philister, kriegt einen Stein durch sein Hirn. Das hast du dann von der eigenen Weisheit und von deiner eigenen Kraft. Also die Religion der Philister war Anbetung der eigenen Weisheit und der eigenen Kraft. Und Gott macht sich lustig darüber. Gott macht sich lustig über diese Götzendienerei. Im Jesaja lesen wir, da schreibt der Jesaja von solchen Götzen, da gab es einen Kampf. Die Feinde, in Jesaja 46 ist das, muss ich vielleicht kurz noch vorlesen. Jesaja 46, da spricht er von, Baal bricht in die Knie, Nebo krümmt sich, ihre Götzenbilder sind dem Saumtier und dem Lastvieh aufgelegt worden, eure Trugbilder sind aufgeladen, eine Last für das erschöpfte Vieh, sie krümmen sich, brechen in die Knie allesamt, sie können die Last nicht retten, und sie selbst ziehen in die Gefangenschaft. Worum geht's da? Das Bild ist das, da ist ein Dorf, da kommen die feindlichen Heere und die Leute denken sich, die Feinde kommen, wir müssen schnell alles packen, was wir haben und wir müssen fliehen. Und da denkt alle, aber unsere Götter, die müssen wir auch noch mitnehmen. Dann laden sie die Götter noch auf den Esel auf und auf die Kamele oder so. Und dann brechen die Tiere unter der Last zusammen und sie können nicht fliehen, weil die Götter so schwer sind. Die müssen wir ja tragen. Das ist das Bild. Gott macht sich lustig. Und Gott sagt hier dann, Vers 3, hört auf mich, Haus Jakobs. Und der ganze Überrest des Hauses Israels, die ihr von Mutterleib an mir aufgeladen seid. der Gott, der dieser, der Götze hat, hat sie gehindert an der Flucht, weil sie ihn tragen mussten. Dann sagt Gott, aber ich habe euch getragen, von Mutterleib an. Ich, von Mutterschoß an, von mir getragen, seid ihr von mir getragen worden. Auch bis in euer Greisenalter bin ich derselbe. Das heißt, ich werde euch weitertragen. Bis zu eurem grauen Haar werde ich selbst euch tragen. Ich habe es getan und ich selbst werde heben und ich selbst werde tragen und werde erretten. Also was für ein Unterschied, was für ein großer Unterschied zwischen einem Götzen, auf dem man vertraut, und zwischen dem wahren Gott. Zurück zum Simson. Simson und die Philister. Das ist ja das Thema. Simson und die Philister. Der Simson war für die Philister ein großes Rätsel, weil er so stark war. Da setze ich wieder ein, wo ich letztes Mal eigentlich aufgehört habe. Das war das große Rätsel für die Philister. Er war so stark und sie selber vertrauten ja auf eigene Kraft und deshalb waren sie umso mehr daran interessiert, was macht diesen Simson so stark? Woher hat der die Kraft? Wo liegt das Geheimnis der Kraft des Simson? Und das wollten sie herausfinden, um diese Kraft zu besiegen. Nicht, sie wollten das herausfinden, damit sie auch diese Kraft bekommen. Nicht. Sie wollten das herausfinden, um den Simson zu besiegen. Und wie ging die ganze Geschichte, um das herauszufinden? Richter Kapitel 14. Lesen wir ein paar Verse. Simson ging nach Timna hinab. Und er sah in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister. Und er ging wieder hinauf und berichtete es seinem Vater und seiner Mutter und sagte, ich habe in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister gesehen. Und nun, nehmt sie mir doch zur Frau. Da sagte sein Vater zu ihm und auch seine Mutter, gibt es unter den Töchtern deiner Brüder und unter meinem ganzen Volk keine Frau, dass du hingehst, eine Frau zu nehmen von den Philistern, den Unbeschnittenen? Simson aber sagte zu seinem Vater, diese nimm mir, denn sie ist in meinen Augen die Richtige. Sein Vater und seine Mutter erkannten aber nicht, dass es von dem Herrn war, das heißt, dass es der Herr zugelassen hat, denn er suchte einen Anlass, der Herr suchte einen Anlass bei den Philistern. In jener Zeit herrschten nämlich die Philister über Israel. Und Simson ging mit seinem Vater und mit seiner Mutter nach Timna hinab. Und als sie nun an die Weinberge von Timna kamen, siehe, da sprang ein Junglöwe brüllend ihm entgegen. Da kam der Geist des Herrn über ihn und er zerriss ihn, wie man ein Böckchen zerreißt, und er hatte gar nichts in seiner Hand. Aber seinem Vater und seiner Mutter erzählte er nicht, was er getan hatte. Und er ging hinab und redete zu der Frau, und sie war die Richtige in den Augen Simsons. Und nach einiger Zeit kehrte er zurück, um sie zu nehmen. Das heißt, um sie zu heiraten. Und er bog vom Wege ab, um nach dem Kadaver des Löwen zu sehen. Und siehe, da war ein Bienenschwarm in dem Körper des Löwen und Honig. Den löste er heraus, nahm ihn in seine Hände und ging weiter, wobei er im Gehen aß. Und er ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen, und sie aßen. Aber er erzählt ihnen nicht, dass er den Honig aus dem Körper des Löwen herausgelöst hat. Ich hätte es ihnen auch nicht erzählt. Die hätten ihn wahrscheinlich angespuckt. Also, der Simson möchte heiraten. Nichts gegen das Heiraten, aber er möchte ein Mädchen von den Unbeschnittenen. Und das ist eine große Tragik gewesen im Leben des Simson. Denn die Frauen, dieser starke Mann war ziemlich schwach, wenn es um Frauen ging. Und er steht im krassen Gegensatz zu dem ersten, er ist der letzte Richter, und er steht im krassen Gegensatz zu dem ersten Richter, der eine gute Frau hat, die ihm angetrieben hat, die ihm geholfen hat, die ihm motiviert hat, für Gott zu kämpfen und für Gott da zu sein. Aber Simson hatte da eine furchtbar große Schwäche, was die Mädchen betrifft. Und wir können hier auch wieder für uns einiges lernen, einiges uns abschauen. Denn wir können einiges lernen über Partnerwahl. Die Eltern sagen ihm ganz klar, du sollst dir eine Israelitin heiraten und nicht eine Philisterin. Es gibt diesen schönen Spruch, bekehrt, bewährt, passend, oder? Also für die jungen Leute und für die Eltern, wenn wir über die Kinder nachdenken und mit den Kindern reden, bekehrt, bewährt, passend. Also wenn wir eine Ehefrau wollen, unsere Ehefrau suchen, sie muss bekehrt sein, sie muss bewährt sein und sie muss passen. Sie muss passend sein. Der Metzger kann keine Vegetarierin heiraten. Oder es wird jedenfalls Schwierigkeiten geben am Anfang in der Ehe. Es soll es schon gegeben haben, solche Ehen. Oder der Bauer, der eine Frau brauchte für seinen Hof und hat dann eine Gymnasiallehrerin geheiratet, die eigentlich nur Bücher und solche Sachen im Kopf hat. Und auch das, ich kenne ein Beispiel, wo das passiert ist. Und die haben es nicht leicht gehabt, vor allem die ersten Jahre in der Ehe. Die Frau, die hat es schwer zu kämpfen. Es muss irgendwie passen. Und die Eltern wissen es auch, wenn es passt. Und die Gemeinde weiß, wenn es passt. Und sie freuen sich. Es passt. Es passt einfach. Ja. Bekehrt, ist klar, 2. Korinther 6, Vers 14, zieht nicht am Fremden, am ungleichen Joch. Ein ungleiches Joch ist, wenn der eine in die Richtung und der andere in jene Richtung zieht. Ein Esel kann es nicht mit einem Ochsen zusammentun. Die passen nicht zusammen. Ein ungleiches Joch. Und 1. Korinther 7, Vers 39 und 40 steht, in dem Herrn soll es geschehen. Also du kannst heiraten, wenn du willst. Es muss aber in dem Herrn geschehen. Das heißt, in der Abhängigkeit vom Herrn, der Herr hat das Sagen, wen du heiratest. Das bestimmst nicht du, das bestimmt der Herr, wen du heiratest. Jedenfalls möchte er es bestimmen, sonst wird es Schwierigkeiten geben. Die sind schon vorausgesagt. Ich denke an eine Ehe, die wurde vor 24 Jahren geschlossen. Ich war dabei bei der Hochzeit. Die Eltern von ihr waren nicht dabei. Bei der Hochzeit. Die jungen Leute waren beide gläubig. Bekehrt, wunderbar, oder? Bewährt, weiß ich nicht. Passend, weiß ich nicht. Aber die Eltern waren nicht dabei. Warum waren die Eltern nicht dabei? Die Eltern waren nicht gläubig und die haben gesagt, nein, wir sind nicht einverstanden mit dieser Hochzeit. Und das junge Paar hat sich gesagt, das ist uns egal, wir heiraten trotzdem, auch wenn die Eltern nicht einverstanden sind. Sie haben geheiratet. Sie sind immer noch zusammen, nach 24 Jahren, aber sie haben furchtbar große Probleme. Furchtbar große Probleme. Und eins der großen Probleme ist Schwiegervater, Schwiegervater und Schwiegersohn-Problem. Ganz, ganz große Probleme. Ich weiß nicht, wie es weitergeht mit der Ehe. Ziemlich tragisch. Da war ein ganz wichtiger Punkt nicht beachtet worden, oder? Der Punkt ist, dass die Eltern beiderseits müssen einverstanden sein mit der Hochzeit des Sohnes oder der Tochter. Egal, ob sie gläubig sind oder nicht, die müssen einverstanden sein. Man kann den einfach so über den Willen der Eltern drüber gehen. In dem Herrn muss es geschehen. Das heißt, das ist 1. Korinther 7, Vers 40. In dem Herrn muss es geschehen. Das heißt, dass der Herr Jesus das Sagen hat, was eine Ehebeziehung betrifft. Also da sind ganz, ganz große Probleme entstanden. Bekehrt, bewährt, passend. Also Simson, sehr unvernünftig in der Partnersuche, falscher Zeitpunkt, falsche Person und die Eltern, auf die hat er nicht geachtet. Die ihm ganz klar gesagt haben, mach das nicht. Unbewährt, also unbekehrt, unbewährt, er kennt sie gar nicht. Den einzigen Vorzug, den sie hat, sie ist hübsch. Wunderbar, oder? Passt alles. Und die Hormone, die drängen mich. Nicht der Heilige Geist drängt mich, die Hormone. Das muss ich noch was erzählen. Mein Bruder war auch in Österreich. Mein Bruder war bei... Ich muss anders anfangen. Der Peter Reichhoff, den kennt ihr alle. Nein, die meisten kennen ihn. Der hatte eine Schwester, die wurde mit 28 Jahren wurde sie erschossen von ihrem Mann, irrtümlicherweise. Der war beim Gewehrputzen und hat seine Frau erschossen. War furchtbare Tragik. Da gab es Kinder. Und eine hieß Sandra. Und jetzt haben dann die Reichholz sich sehr bemüht, auch um den Schwager und um die Kinder auch, ihnen viel geholfen. Und die Sandra, die ist zum Glauben gekommen, ist herangewachsen und dann war ein junger Bursche, der hat sich an die Sandra herangemacht, wollte sie heiraten. Und es war völlig verfrüht. Und der Peter Reichhoff hat ihm gesagt, er soll sich das aus dem Kopf schlagen. Er hat nichts dagegen, wenn sie mal später heiraten, überhaupt nichts dagegen. Aber jetzt ist absolut verfrüht und er wird ihr, wenn er jetzt eine Beziehung beginnt, wird er ihr die Reife wegnehmen. Wird sie hindern, an reif zu werden im Glauben. Und er ist auch selber nicht gut. Und der Bursch war dann ziemlich böse auf den Peter. Und hat gesagt, ist das dein Ernst und so? Er sagt, ja, das ist unser Ernst. Dann war er sauer, hat dann später nicht diejenige geheiratet, hat auch nicht warten wollen, hat dann eine andere geheiratet. Ist übrigens auch vom Herrn weggegangen, diesejenige. Ziemlich traurige Sache auf dem Gebiet der Partnersuche und Partnerwahl. Unbekehrt, unbewährt und unpassend. Sie hat ganz andere Interessen. Sie ist und bleibt eine Philisterin. Das ist ganz klar. Dann sagt er, in meinen Augen ist sie die Richtige. In meinen Augen, was er meinte, ist, ich liebe sie so, dass meine Hormone sagen mir, ich liebe sie so. Ja, das sind Hormone. Und Hormone sind, die kommen und gehen. Und wir werden nicht angehalten, nach den Hormonen zu leben, sondern wir werden angehalten, nach der Heiligen Schrift zu leben und nach Gottes Willen zu leben. In meinen Augen ist sie die Richtige. Die Augen waren schon immer das Problem von Simson. Und deshalb wird Gott hier auch noch eine ganz spezielle Erziehung mit dem Simson haben, was seine Augen betrifft. Also, passen wir auf unsere Augen auf. Es könnte sein, dass Gott in seiner Liebe uns die Augen wegnimmt, damit wir wiederhergestellt werden. Beim Simson hat das funktioniert. Also, jedenfalls ist es dann so geworden, dass übrigens zum Thema Ungläubige heiraten, muss ich auch noch etwas sagen. Ein Mädchen, war ganz klar gläubig, wollte einen Ungläubigen heiraten, hat ihn geheiratet. Der Mann hat sich nie bekehrt. Das war sie kam in die Versammlung und sie hat immer darunter gelitten. Sie hat Kinder bekommen, 3 Töchter. Die erste, da weiß ich es nicht mehr, die zweite hat einen Ungläubigen geheiratet. Und bei der dritten weiß ich es auch nicht mehr. Aber die zweite, die einen Ungläubigen geheiratet hat, da hat der Herr so Gnade gegeben, dass sich der Ungläubige bekehrt hat. Dann haben sie behinderte Kinder bekommen. Das hat die so belastet. Dann haben sie sich scheiden lassen. Dann hat die Frau, noch einmal einen Ungläubigen geheiratet. Und so ging es weiter. Jetzt weiß ich nicht, wie es jetzt genau steht. Gott in seiner Gnade wirkt, aber Gott gibt auch ganz, ganz starke Züchtigung. Eine andere Frau, sie heißt Martha, die wohnt nicht in Österreich, die war 80 Jahre alt und sie hat uns erzählt, ich habe mit meinem Mann ungläubig geheiratet und jetzt leide ich 60 Jahre schon. 60 Jahre und er will sich nicht bekehren. Dann ist der Mann gestorben. Ich weiß nicht, ob er sich am Sterbebett noch bekehrt hat, das kann ich nicht sagen. Hartes Leben für eine Frau. Hat einen ungläubigen Mann geheiratet. Eine andere, die Gitti, die ist von Österreich, die hat sich verliebt, ging Händchen haltend durch die Straßen. Dann hat man mit ihr geredet. Ja, aber sie mag ihn so sehr und so. Dann hat gesagt, ja, warte und so weiter. Und sie hat dann den Rat angenommen, sie hat gewartet. Kaum aber hat sich der Alfred bekehrt, beziehungsweise taufen lassen, hat sie ihn gleich geheiratet. Man hatte gesagt, warte, du weißt gar nicht, vielleicht hat er sich nur wegen dir bekehrt. Und dann so war es, sie waren verheiratet und er hat wieder zur Weinflasche getrunken, hat wieder gesoffen. Furchtbare Not in der Familie, zwei Töchter, die völlig in die Szene, also Punk sind die geworden. Der Vater hat dann eine Entziehungskur gemacht und so weiter. Sie kam lange Zeit in Versammlung, die Gemeinde hat sich so bemüht um sie. Zum Schluss hat sie gesagt, sie will jetzt nichts mehr wissen, sie will nicht, keine Hilfe mehr von den Gläubigen haben, sie kam selber nicht mehr in die Versammlung. Jetzt hat sich herausgestellt, dass der Mann Krebs hat. Ich habe gedacht, Gott ist so gütig. Er arbeitet so lang. Und zum Schluss sagt er, also gut, jetzt tue ich das letzte Mittel. Jetzt schicke ich einen Krebs. Das sind laute Reden Gottes. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergehen wird. Ich hoffe, dass sie das Schreien Gottes verstehen, die beiden. Vor allem die Frau. Aber auch der Mann vielleicht, dass er sich wirklich bekehrt. Also, jetzt aber zurück. Es war von dem Herrn, steht da in Vers 4, sein Vater und seine Mutter erkannten nicht, dass es von dem Herrn war, denn der Herr suchte einen Anlass bei den Philistern. Jaha, es war von dem Herrn. In welchem Sinn war das von dem Herrn? Hatte also der Simson doch recht, ist schon gut, eine Ungläubige heiraten, ist ja vom Herrn, oder? Nein, nicht in diesem Sinne. Es war in diesem Sinne, dass Gott es zugelassen hat, dass hier was entstehen soll, damit er den Philistern eins auswischt. Nicht in dem Sinne, dass Gott es vorherbestimmt hat, der arme Simson musste eine ungläubige Frau heiraten, nur damit den Philistern eins ausgewischt wird. Nicht so. Der Herr hat es zugelassen, dass nach dem langen Werben der Eltern und der Einreden der Eltern er stur geblieben ist und er wollte dann diese Philisterin heiraten. Das hat der Herr zugelassen. Der Heilige Geist führt niemals Menschen dahin, dass sie ein Gebot Gottes übertreten. Das ist völlig gegen die Schrift. Das hat der Simson war töricht, dumm, zuchtlos und ist einfach und stur. Ja, und der Herr hat das vorausgesehen, die Sturheit, und gesagt, also gut, dann verwende ich deine Dummheit und Sturheit trotzdem zu meiner Ehre. Das ist die Gnade Gottes. Das gibt es, dass Gott die Sturheit und Dummheit von Menschen trotzdem für seine Gnade verwendet. Das haben wir auch erlebt. In Österreich haben wir es erlebt, eine Frau hat einen Ungläubigen geheiratet, sie selber kam aus der furchtbar tiefen Sumpf der Sünde, hat sich dann bekehrt und dann hat sie einen Ungläubigen geheiratet und dann hat sich der Ungläubige bekehrt und dann wurde der Ungläubige derjenige, der die humpelnde Christin da zurechtgebracht hat. Jetzt ist der Ungläubige ein Ältestenander, also ein Mitarbeiter in der Ältesten, als ältester Mitarbeiter in der Gemeinde dort. Jedenfalls, das ist auch Gnade Gottes, große Gnade Gottes, also das gibt es, aber glauben wir ja nicht, dass die Ehe ohne Probleme war und glauben wir ja nicht, dass es bei jedem so geht. Jedenfalls hat Gott das so verwendet, die Sturheit und Dummheit des Simson für seine Zwecke verwendet. Das ist wunderbar, dass Gott uns immer wieder verwendet in seiner Gnade und er wartet nicht, bis wir alles richtig machen. Er wartet nicht, bis wir vollkommen sind, dann könnte er uns nie verwenden. Also das ist die Gnade Gottes auf der anderen Seite. Das ist auch ermutigend für uns. Also da bekam der Herr einen Anlass gegen die Philister, um seinen eigenen Namen groß zu machen. Die Philister sollten eins erkennen, es gibt einen Unterschied zwischen dem Volk Gottes und den Philistern. Und das Mittel, wodurch sie das erkennen sollten, war die Kraft von Simson. Er hat Simson eine besondere Kraft gegeben und diese besondere Kraft, die sollte das Mittel sein, die Philister zum Staunen bringt und zum Nachdenken bringt. Und die Philister auch, doch Gott wollte ja letztlich die Philister auch retten, oder? Die Frage für uns ist, führen wir so ein Leben, dass die Leute sich fragen, woher hat sie die Kraft? Woher hat der die Kraft? Es gibt ja bei uns auch, wir leben in einer religiösen Gesellschaft, von Gott reden darfst du ja, aber nur nicht zu fromm von Jesus Christus. Und in die Gemeinde ist Gefahr, weltlicher zu werden. Und jetzt ist die Frage, wo ist der Unterschied eigentlich? Der Unterschied soll der sein, dass die Ungläubigen sagen, woher hat der die Kraft, das zu tragen? Genau das haben die Philister sich gedacht. Woher hat der Simson die Kraft, einen Torbogen auszureißen, auf die Schulter zu nehmen und davon zu tragen? Der Simson war ein Nazireer, das heißt, er hatte ein Gelübde von Gott hat ihm Gott hat ihn geweiht. Normalerweise ist es, dass man ein Gelübde auf sich nimmt. Hier war das Gelübde nicht das Gelübde im Zentrum, sondern dass Gott ihn auserwählt hat zu einem besonderen Mann, der für Gott geweiht leben soll. Das heißt, unberührt, die Haare unberührt von menschlicher Hand, von menschlichem Messen. Das ist der Sinn von den langen Haaren des Simson. Unberührt von menschlicher Hand sollte er leben. Unberührt von irgendein Getränk, das auf das Denken einwirkt. Keinen Wein trinken und was irgendwie mit Wein in Verbindung ist. Nichts anrühren. Unberührt, also was sein Denken, sein Kopf betrifft. Und er soll sich von Unreinem soll er sich hüten. Alles Unreine soll er nicht berühren, nicht angreifen, nicht auf sich ergehen lassen. Jedenfalls hat der Simson sich leider an diese Gebote nicht streng gehalten, zum Teil gar nicht gehalten. Er sollte natürlich auch nichts Unreines, kein Leiche angreifen. Hier hat er einen Löwen angegriffen und hat den sogar noch davon gegessen, den Honig aus der Leiche. Also das ist auch für einen normalen Israeliten natürlich verboten. Also, er gab seinen Eltern von den Honig und hat schon wieder ein Nazireer-Gelübde gebrochen. Vers 10 heißt dann, und sein Vater ging zu der Frau hinab, und Simson veranstaltete dort ein Festmahl, denn so pflegten es die jungen Männer zu tun. Also ein Hochzeitsmahl. Und es geschah, als sie ihn sahen, da nahmen sie 30 Brautbegleiter, die waren bei ihm. Da sagte Simson zu ihnen, ich will euch einmal ein Rätsel aufgeben. Wenn ihr es mir in den 7 Tagen des Festmahls richtig löst und es herausfindet, dann werde ich euch 30 Hemden und 30 Festkleider geben. Also ein 7-tägiges Hochzeitsfest. Wenn ihr es mir aber nicht lösen könnt in diesen 7 Tagen, dann müsst ihr mir 30 Hemden und 30 Festkleider geben. Da sagten sie zu ihm, gib dein Rätsel auf. Wir wollen hören. Also sag uns dein Rätsel, wir wollen es hören. Und er sagte zu ihnen, aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Starken kam Süßes. Also ein Rätselspruch, und sie sollen draufkommen, was das bedeutet. Aus dem Fresser kommt Fraß, also aus einem Tier, das frisst, das raubt, kommt etwas, was man von ihm essen kann. Und aus dem Starken, also einem starken Tier, kommt etwas Süßes heraus. Normalerweise kommt da nur Mord und Raub und der nimmt, ja, und sein Tier nimmt und raubt für sich. Jetzt sagt er, da ist also etwas, da kommt Fraß heraus und aus dem Starken kommt etwas Süßes heraus. Und sie sollen jetzt draufkommen, was das ist. Aber sie konnten das Rätsel nicht lösen 3 Tage lang. Und weiterhin auch nicht. Also die ganze Woche vergeht und sie können das Rätsel nicht lösen. Und es geschah am 4. oder 7., ich weiß nicht, einige andere Lesarten sagen am 7. Tag, da sagten sie zu Simsons Frau, betöre deinen Mann, dass er uns das Rätsel löst. Das heißt also, schau, dass er dir das sagt. Dass er uns das Rätsel sagt, sonst verbrennen wir dich und das Haus deines Vaters mit Feuer. Naja, ein bisschen Druck machen, die Frau ein bisschen motivieren. Sonst verbrennen wir dich und das Haus deines Vaters mit Feuer. Habt ihr uns eingeladen, um uns aus unserem Besitz zu vertreiben? Ist es nicht so? Also die Frau ist ein bisschen unter Druck gesetzt von den Philistern, aber sie war ja eine Philisterin. Vergessen wir nicht. Sie war eine Philisterin. Und sie blieb eine Philisterin. Sie wird nie etwas anderes werden als eine Philisterin. Da weinte Simsons Frau bei ihm und sagte, du hasst mich nur und liebst mich nicht. Den Söhnen meines Volkes hast du das Rätsel aufgegeben, aber mir hast du es nicht erzählt. Er aber sagte zu ihr, siehe, meinem Vater und meiner Mutter habe ich es nicht erzählt. Da sollte ich es dir erzählen. Doch sie weinte bei ihm die 7 Tage, an denen sie das Festmahl hielten. Und es geschah am siebten Tag, da erzählte er ihr die Lösung des Rätsels, weil sie ihn drängte. Da wurde er schwach, dass sie ihm so, also gut, komm, ich sag's dir. Und sie erzählte das, und sie erzählte, sie, die Philisterin, erzählte das Rätsel den Söhnen ihres Volkes. Da sagten die Männer der Stadt zu ihm am siebten Tag, bevor die Sonne unterging, was ist süßer als Honig? Und was ist stärker als ein Löwe? Also, wir haben das Rätsel herausgefunden, oder? Aus dem Fresser, aus dem Löwen kam was zu essen, und aus dem Löwen, aus dem Starken kam Süßes, kam Honig hervor. Also, das ist das Rätsels Lösung. Er sagte zu ihnen, wenn ihr nicht mit meinem Kalb gepflügt hättet, das ist auch nicht ein schöner Ausdruck für eine Frau, wenn ihr nicht mit meinem Kalb gepflügt hättet, dann hättet ihr mein Rätsel nicht herausgefunden. Also er hat schon gemerkt, dass die Frau es verraten hat. Und der Geist des Herrn kam über ihn. Der Geist des Herrn kam über ihn. Und er ging hinab nach Askalon. Und er schlug 30 Mann von ihnen und zog ihnen die Ausrüstung aus und gab die Festkleider denen, die das Rätsel gelöst hatten. Und sein Zorn entbrannte, sodass er ins Haus seines Vaters hinaufging. Simsons Frau aber wurde einem seiner Brautbegleiter gegeben, der ihm als Brautführer gedient hatte. Warum er zornig war, vielleicht über die Frau, die alles verraten hat, das steht hier nicht da. Jedenfalls ist er zum Vater zurück und die Frau wurde dann mit jemand anderem verheiratet, ohne dass der Simson gefragt wurde natürlich. Sie blieb eine Philisterin. Hier haben wir die erste Lektion, die also Simson lernt. Kein Verlass auf Philisterinnen. Und man denkt, hat er seine Lektion jetzt für sein Leben gelernt? Na, wir werden sehen. Hiernach möchte ich noch was einfügen. Dieser Spruch da, aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Starken kam Süßes. Das ist schon sehr interessant, oder? Ein unreines Tier, der Löwe ist ein unreines Tier, der hat was Reines hervorgebracht, das man essen kann. Das ist ja eigentlich ein Wunder, oder? Da ist ein unreines Tier, das ist jetzt sogar schon tot, eine Leiche. Und jetzt kommt was Reines hervor, ein Honig, was Süßes, was gut Schmeckendes kommt hervor. Also seiner Natur nach ist der Löwe ein Fresser. Und jetzt kommt was raus, was ganz gegen seine Natur ist, oder? Vom Löwen kommt nicht was raus, was Süßes. Das ist nicht normalerweise, dass ein Honig aus dem Löwen herauskommt. Ja? Also das heißt, hier ist ein Wunder, was Wunderbares passiert. Aus dem Zerstörer kommt was Süßes. Das ist die Frage, was für eine Macht steckt dahinter? Was für eine Macht kann das machen, dass aus einem Löwen, aus einem Fresser, was Süßes hervorkommt? Honig. Was ist das für eine Kraft, die das machen kann? Jetzt denken wir mal an unser Leben zurück. Wir waren keine Süßen von Natur aus. Wir sind nicht süß von Natur aus. Wir sind nicht rein von Natur aus. Und jetzt sitzen Menschen da unter uns und du sagst, da kommt was Liebliches hervor. Da kommt was Schönes hervor. Was für Kraft hat diesen Menschen verändert? Vorher war er innerlich zerstörerisch und egoistisch und jetzt ist er einer, der gibt und es kommt was Süßes, was Liebliches hervor. Was ist das für Kraft, die dahinter steckt? Das wollten die Philister auch wissen. Was ist das für Kraft, die hinter dem Simson steckt? Aber das Interessante ist, sie wollen nicht die Kraft kennenlernen, damit sie auch so stark werden wie der Simson, sondern sie wollen diese Kraft kennenlernen, damit sie sie besiegen. Das ist das Ziel. Und wenn der Heilige Geist die Kraft hat, einen Löwen zu verändern, dann kann er uns menschliche Bestien auch verändern. Er kann machen, dass wir reine Menschen werden, die was Liebliches hervorbringen. Oft denken wir uns, wenn wir so in manche Sünden zurückfallen, ach, mit mir ist es aus, ich schaffe es nie und so weiter. Und dann schauen wir auf uns selber wie die Philister. Eigene Kraft, eigene Weisheit. Was ist das Ergebnis? Niederlage, Niederlage. Aber da ist eine übernatürliche Kraft da, die kommt von dem Heiligen Geist. Und da kann man dann den Feind besiegen. Und auch wenn es 30 Leute sind, kann man sie besiegen. Aber lesen wir weiter. Die Philisterin, also die von der der Simson hier so viel erwartete, die hat ihn also enttäuscht. Die Philisterin ist eine Philisterin geblieben. Und ja, ein Mann hat mal gesagt, wenn du eine Philisterin, wenn du eine Ungläubige heiratest, rate mal, wer dein Schwiegervater wird. Wenn du ein Kind des Teufels heiratest, rate mal, wer dein Schwiegervater wird. Wenn du ein Kind des Teufels heiratest. Aber jetzt, Simson hat also seine Lektion gelernt, nicht wiedergeborene Wesen bleiben nicht wiedergeborene Wesen, Kinder des Teufels bleiben Kinder des Teufels, sogar dann, wenn sie einen Christen heiraten. Alles bleibt beim Alten. Gut, Simson, du hast die Lektion gelernt, Kapitel 15, Vers 1 bis 8. Und es geschah nach einiger Zeit in den Tagen der Weizenernte, da suchte Simson seine Frau mit einem Ziegenböckchen auf, ist immer noch seine Frau, er hat sie nicht geschieden. Seine Frau mit einem Ziegenböckchen auf und er sagte, ich will zu meiner Frau in die Kammer hineingehen. Aber ihr Vater gestattete ihm nicht hineinzugehen. Und ihr Vater sagte, ich habe fest angenommen, dass du sie nur noch hassen würdest. Da habe ich sie deinem Brautbegleiter gegeben. Ist nicht ihre jüngere Schwester schöner als sie? Jetzt bietet er eine andere Philisterin als Ersatz an. Das ist eine wunderbare, nette Geste von dem Vater. Sie ist nicht ihre jüngere Schwester schöner als sie? Sie soll dir an ihrer Stelle gehören. Da sagte Simson zu ihnen, diesmal bin ich ohne Schuld an den Philistern, wenn ich ihnen Übles tue. Und Simson ging hin und fing 300 Füchse. Und er nahm Fackeln und kehrte Schwanz zu Schwanz und befestigte eine Fackel zwischen je zwei Schwänzen in der Mitte. Dann zündete er die Fackel mit Feuer an, ließ die Füchse los in das stehende Getreide der Philister und steckte alles in Brand vom Gabenhaufen bis zum stehenden Getreide, ja bis zum Weinberg und Olivenbaum. Ein großer Brand entsteht hier, Feldbrand. Da sagten die Philister, wer hat das getan? Man sagte, Simson, der Schwiegersohn des Timniters, weil er ihm seine Frau weggenommen und sie seinem Brautbegleiter gegeben hat. Da zogen die Philister hinauf und verbrannten sie und ihren Vater mit Feuer. Also die Philisterin wird verbrannt und der Vater wird verbrannt, das Haus wird verbrannt. Und Simson sagte zu ihnen, wenn er es so macht, erst wenn ich mich an euch gerecht habe, erst danach will ich aufhören. Und er schlug sie gründlich zusammen, ein gewaltiger Schlag, und er ging hinab und blieb in der Felsspalte von Ethan. Also, welch eine Ehe, er darf nicht mal seine Frau besuchen. Dann wird er zornig, hier steht nicht der Geist Gottes, kam über ihn übrigens. Und dann gibt es nur Probleme. Er schlägt die Philister, heißt es hier in Vers 8, und man denkt sich, wunderbar, jetzt sind die Philister besiegt. Wird jetzt die Erweckung kommen? Wird es jetzt losgehen? Wird es jetzt die Befreiung von den Philistern geben? Nein. Die Philister zogen herauf und lagerten in Juda und breiteten sich in Lehi aus. Da sagten die Männer von Juda, warum seid ihr gegen uns heraufgezogen? Sie sagten, um Simson zu binden, sind wir heraufgezogen. Und um ihm zu tun, was er uns getan hat. Da zogen 3000 Mann von Juda zur Felsspalte von Etam hinab und sagten zu Simson, weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Was hast du uns da angetan? Er sagte zu ihnen, wie sie mir angetan haben, so habe ich ihnen angetan. Weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Simson, du musst dich demütigen. Die Philister sind stark. Die Philister sind unsere Herrscher. Die müssen jetzt weiter herrschen dürfen. Welch jämmerliches Zeugnis. Gottes Volk hat sich darin geschickt ins Schicksal, oder? Die Philister herrschen über uns. Und manche Christen sind auch so. Ja, ich bin halt so. Ich bin halt mal ein zorniger Mensch. Ich lebe halt einmal nach meiner Lust und ich habe dazu keine Lust und hierzu keine Lust. Ich bin halt so. Die Philister herrschen ja über mich. Das heißt, das Fleisch regiert. Das Fleisch regiert. Also, hier ist ein Mann, der Simson, erfüllt mit Heiligen Geist. Die Gläubigen wollen ihn fesseln und dem Feind ausliefern, damit er nicht mehr wirken kann. Simson, du machst uns viel zu viele Probleme. Komm, lass die Philister brav herrschen und mach uns keine Probleme. Wir fesseln dich jetzt und übergeben dich dem Simson. Bis jetzt war alles so friedlich, aber dann, als du gekommen bist und hast angefangen, Zeugnis zu geben und hast angefangen zu wirken, das stört die Philister. Man darf nicht gegen die Obrigkeit rebellieren, also komm, wir fesseln dich und liefern dich den Philistern aus. Oder? Vers 12, da sagten sie zu ihm, um dich zu binden sind wir gekommen, um dich in die Hand der Philister auszuliefern. Simson sagte zu ihnen, schwört mir, dass nicht ihr selber über mich herfallen werdet. Und sie sagten zu ihm, nein, sondern wir wollen dich nur binden und dich in ihre Hand ausliefern. Aber töten wollen wir dich nicht. So banden sie ihn mit zwei neuen Stricken und führten ihn vom Felsen herauf. Und als er nach Lehi kam, da jauchzten ihm die Philister entgegen. Ha, jetzt haben wir es geschafft. Simson ist besiegt. Aber der Geist des Herrn kam über ihn. Da wurden die Stricke, die an seinen Armen waren, wie Flachsfäden, die von Feuer versenkt sind. Und seine Fesseln schmolzen von seinen Händen hinweg. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken, übrigens auch ein Unrein, wenn man einen toten Knochen anrührt, da dürfte man ja auch nicht. Er fand einen frischen Eselskinnbacken und streckte seine Hand aus und nahm ihn und er schlug damit 1000 Mann, so ein Schädelknochen von einem Esel, oder? Mit dem hat er losgeschlagen, hat 1000 Philister erschlagen. Und Simson sprach, mit dem Eselskinnbacken schlug ich einen Haufen, zwei Haufen, mit dem Eselskinnbacken schlug ich 1000 Mann. Und es geschah, als er ausgeredet hatte, warf er den Kinnbacken aus seiner Hand und man nannte jenen Ort Ramat Lehi, Kinnbackenhöhe. Also, wie du mir, so ich dir. Ein Sieg, zuerst, die Motivation war natürlich nicht richtig, wie du mir, so ich dir, aber ein Sieg trotzdem, der Herr hat ihn verwendet in seiner Gnade, das sehen wir beim Simson immer wieder. Gott in seiner Barmherzigkeit verwendet den sturen, sündigen, kompromisshaften Simson. Aber Gott tut es nicht wegen Simson, Gott tut es, weil er die Philister gerne besiegen möchte. Beziehungsweise weil den Philistern eins auswischen möchte. Die Philister sollen nämlich merken, dass bei dem Volk Gottes eine andere Kraft vorhanden ist als menschliche Kraft. Und das ist das Entscheidende. Übernatürliche Kraft sollen die Feinde merken. Nur darum geht es Gott. Deshalb verwendet er den Simson. Also ein Sieg. Und dann wird er sehr durstig und sehr müde. Vers 17, es geschah, als er ausgeredet hatte, warf er den Kinnbacken aus seiner Hand. Vers 18, und er hatte großen Durst, da rief er zu dem Herrn und sagte, du hast durch die Hand deines Knechtes diese große Rettung gegeben, nun aber muss ich vor Durst sterben. Hier merkt man, dass er recht egoistisch und recht ichbezogen lebt und einfach auch wenig Vertrauen auf Gott hat. Nun aber muss ich vor Durst sterben. Seine Mutter hat ganz anders gedacht, oder? Seine Mutter kannte die Logik des Glaubens, haben wir letzten Sonntag gesehen. Die Mutter hat geglaubt, dass wenn Gott uns etwas zeigt und Gott uns verwendet, wird uns nicht gleich sterben lassen. Und hier, er meint, er muss jetzt gleich sterben. Und die Hand der Unbeschnittenen, ich muss sterben und in die Hand der Unbeschnittenen fallen. Das wäre unlogisch von Gott. Da spaltete Gott die Höhlung, die bei Lehi ist, sodass Wasser aus ihr hervorkam. Und er trank und sein Geist kehrte zurück und er lebte wieder auf. Daher gab man ihr den Namen Quelle des Rufenden. Also er hat ja zu Gott gerufen. Quelle des Rufenden, die ist bei Lehi bis auf diesen Tag. Und er richtete Israel in den Tagen der Philister 20 Jahre. Also der Geist Gottes oder Gott selber versorgt ihn mit Wasser. Das ist wieder Barmherzigkeit Gottes. Es ist nicht gar keine Glaubenstat hier, im Gegenteil. Sehr ein fleischlicher, ungläubiger Simson. Aber Gott wartet nicht und hält seinen Segen nicht zurück, bis wir vollkommen sind. Er gibt und gibt, und das ist die Art Gottes. Und man hat es schon oft erlebt, und David hat es erlebt. Er geht auch dem nach, der eigene Wege geht. Und dann meint, mancher Gläubiger meint, ja, weil der Herr mich jetzt verwendet hat, deshalb segnet er alles, was ich getan habe. Und deshalb, das ist die Bestätigung, das Siegel Gottes für alles, was ich tue. Falsch. überhaupt falsch. Wenn Gott uns verwendet, heißt es gar nicht, dass wir sonst richtig unterwegs sind. Gar nicht. Das ist einfach Gnade, wenn Gott uns verwendet. Die Bibel sagt uns, ob wir richtig unterwegs sind oder nicht. Die Bibel gibt ganz klar einen Maßstab. Gott hält seinen Segen und seine Fülle und seine Frische und sein Wasser nicht zurück. Da kommt Wasser aus der Quelle. Er wartet nicht, bis wir vollkommen sind, sondern gibt und gibt. Aber eines konnte Gott jetzt schon machen. Gott konnte wirken, dass bei den Philistern ein Denken war. Dieser Simson hat übernatürliche Kraft. Woher kommt die Kraft des Simson? Das war das Entscheidende. Und die Philister, denken wir dran, die Philister, ihre Philosophie heißt eigene Kraft und eigene Weisheit. Und jetzt haben sie es zu tun mit einer göttlichen Kraft. Und wenn die Philister das Beste bringen, was sie nur bringen, zum Beispiel einen Goliath, dann kommt ein David und er kommt nur mit einem Stein. Also Gott konnte schon was tun in diesem Unbeschnittenen. Er konnte ihnen einen Unterschied aufzeigen zwischen Gottes Volk und ihnen selber. Ein Unterschied zwischen wahrer Religion und falscher Religion. Das ist das, was die Katholiken ärgert, wenn ein Christ treu mit dem Herrn lebt. Wenn er treu mit dem Herrn lebt. Warum haben die Segen? Warum haben die Kraft? Warum? Und wir Katholiken arbeiten mit unseren Sakramenten und mit unserem Altar. Und es geht nichts. Und das ist das Schöne, und das ist auch die Botschaft in diesem Kapitel, dass Gott uns verwenden möchte und dass Gott sichtbar machen möchte, dass aus unserem Leben eine übernatürliche Kraft sichtbar wird, sodass die Ungläubigen sagen, da ist was anderes, da ist was anderes im Werk. Das ist nicht normal. Wie der lebt, das ist nicht normal. Das ist dann schön. Da ist eine Kraft von Gott dabei. Und dann werden sie wach und horchen vielleicht auf das, was wir ihnen sagen. Aber die Geschichte Simsons geht weiter. Kapitel 16. Simson hat die Lektion nicht gelernt, die Gott ihm gegeben hat. Stehen wir noch auf zum Gebet. Lieber Vater, wir möchten dir von Herzen danken für deine große Gnade, dass du Menschen gebrauchst wie einen Simson, der stur und unkonsequent ist. Aber solange er das eigentliche Geheimnis nicht verrät, das Geheimnis seiner Kraft nicht preisgibt. Und was die Haare betrifft, das äußere Zeichen, noch der Unberührte bleibt. Solange hast du noch ihn gebrauchen können. Und Herr, wir beten, dass wir die Unberührten sind oder die Unberührbaren, dass Menschen etwas spüren, hier ist etwas von Gott am Werk. Dass sie nicht sagen, ihr Christen seid genau gleich wie wir, sondern dass sie merken, die haben was wir nicht haben. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns Gnade gibst, treu zu sein. Dass du uns Gnade gibst, dass wir nicht solche Züchtigungen durchmachen müssen wie Simson. Dass sich aber die gleiche Kraft des Geistes durch uns, dass die durch uns sichtbar wird. Ich bitte dich, Herr Jesus, in meinem Leben und im Leben von jedem von uns, hilf uns, dass wir in dieser Welt ein Zeugnis sind von einer übernatürlichen Kraft, die Welt nicht kennt, weil sie dich nicht kennt. Segne uns auch an diesem heutigen Sonntag noch, auch wenn wir heimfahren. Amen.